Ihnen. Und ich freue mich, dass es geklappt hat mit der Präsentation. Wir müssen zusammen mit Ihnen predigen. Ich werde sagen, wann man umschalten soll. Ja. Vielleicht ganz kurz über mich. Mein Name ist Anatoli Uschomirski. Uschomirski ist ziemlich kompliziert für die deutsche Ohren und Lieben. Sprechen Sie mich einfach Anatoli an. Das macht mir Freude, wenn Sie mich als Anatoli ansprechen. Ich bin Jude. Meine Eltern waren Juden, meine Großeltern waren... Nein, ich muss sich anders beginnen. Der Abraham zeugte Jakob. Isaac. Der Abraham zeugte Isaac. Der Isaac zeugte Jakob. Und so weiter. Und irgendwann hat jemand Anatoli Uschomirski gezeugt. Also ich gehöre zu Abraham. Ich bin nicht in Israel, sondern in der Ukraine geboren. Meine Vorfahren waren mal in Polen, sie waren polnische Juden. Und dann irgendwann im Zuge der Geschichte sind sie in die Ukraine umgesiedelt. Und dort bin ich auf die Welt gekommen, in der Hauptstadt Kiew, eine Stadt mit damals 4,5 Millionen Bevölkerung, eine riesige Metropole. Heute lebe ich in einem ganz kleinen Stadt, Leinfelden in Echterdingen, mit 30.000 Bewohnern, bin auch zufrieden. Und vor 25 Jahren kamen meine Frau und ich zum Glauben an unseren jüdischen Messias Jesus. Seit 23 Jahren bin ich unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel. Ist das ein Begriff für euch? Ich frage es anders. Wer von euch bekommt diesen Freundesbrief? Das ist ein großes Dankeschön, das ist ein großes Versäumnis. Und deswegen darf ich 3 Minuten Werbung machen. Evangeliumsdienst für Israel ist ein kleines Werk im Schwäbischen, das sich seit 47 Jahren für 3 Aufgaben einsetzt. Stichwort Nummer 1, Evangelisation. Wir bringen das Evangelium von Jesus, den Messias, den jüdischen Menschen in Israel, aber auch in anderen Ländern Europas. Wir machen keine Christen aus Juden, sondern wir bringen den jüdischen Menschen, den jüdischen Messias nahe. Wenn Sie den Unterschied nicht verstehen, fragen Sie mich später, wo liegt der Unterschied. Stichwort Nummer 2, spricht jemand Arabisch unter uns? Nein, es gibt ein wunderschönes arabisches Wort, Musalaha, Sie müssen das wissen. Musalaha heißt Versöhnung. Es geht um eine Versöhnung Arbeit zwischen jesusgläubigen Juden und jesusgläubigen Arabern. Im Angesicht dessen, was heute in arabischen Ländern los ist, ist diese Arbeit nicht zu überschätzen. Wir bringen diese Menschen auf einem neutralen Boden, in Israel wäre das unmöglich. Wir bringen sie zusammen und veranstalten Konferenzen und Frauenkonferenzen, Freizeiten. Und ich kann euch kaum beschreiben, welche ungeheure Kraft geht von diesen Versammlungen aus, wenn diese Geschwister sich in der Liebe Jesu begegnen. Stichwort Nummer 3, Dienst an Christen. Das ist mein Part. Ich gehe sehr oft in den christlichen Kirchen und Gemeinden, wo ich über die hebräische Wurzeln des christlichen Glaubens lehre. Ich habe für euch einen Infotisch dort aufgebaut. Und ich sage vielleicht ein paar Worte zu diesem Infotisch. Da sind rechts liegen viele Sachen, die kostenlos sind. Da sind diese Freundesbriefe und die anderen Informationen. Machen Sie mir heute ein Geschenk. Nehmen Sie alles, was dort liegt. Nehmen Sie das mit. Nehmen Sie ein paar Exemplare mit. Geben Sie das Ihren Freunden oder in euren Gemeinden, wovon ihr kommt. Mir ist es wichtig, dass das unter den Menschen läuft. Wenn Sie heute Fernsehen schauen oder die Zeitschriften lesen, wissen Sie ohne mich, was für eine Lügen über Israel verbreitet werden in dieser Welt. Was wir tun müssen, wir müssen nicht lange darüber klagen, wir müssen die Wahrheit verbreiten. Und deswegen, mir ist es wichtig, dass die Menschen das lesen, was in den messianischen Gemeinden los ist in Israel, wie kommen die Menschen zum Glauben an Jesus, welche Offenheit haben die orthodoxen Juden auch für Jesus. Also nehmen Sie das bitte mit und lesen Sie das. Dann gibt es ein paar Sachen, die etwas kosten. Ich beginne mit diesem Israel-Kalender. Ein schönes Israel-Kalender mit den guten Bildern, aber nicht nur, auf die Rückseite kommen die Erklärungen über alle Feste des Herrn. Ich nenne das absichtlich nicht jüdische Feste, weil in der Bibel sind sie alle bezeichnet als Feste des Herrn. Und ich denke, mindestens ein Bescheid darüber zu wissen, wann und wie sie gefeiert werden, dann ist es gut. Das ist ein Kalender. Dann gibt es ein DVD. Ich weiß nicht, ob manche von euch mitgekriegt haben, wie man mit uns messianischen Juden beim letzten Kirchentag umgegangen wurde. Ja. Haben Sie das mitgekriegt? Ja. Also vor 3 Wochen kam der nächste Schritt, der diese Kluft noch vertieft hat. Haben Sie mitgekriegt über die letzte Entscheidung von EKD? Nee. Die synodale Entscheidung? Nee. Nicht? Nee. Oh, das ist ja historische Entscheidung. Die Evangelische Kirche Deutschland hat eine Erklärung verabschiedet, dass Christen nicht dazu berufen sind, Juden von Jesus zu erzählen. Quasi, man kann schreiben, dass Juden Jesus nicht brauchen. Also in diese Richtung etwas läuft, und damit Sie einfach Bescheid wissen, in welcher Situation leben wir. Aber ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, wie wir als messianischen Juden in Stuttgart darauf reagiert haben, auf diese Ablehnung. Nicht? Wir haben Kirchentag zu uns eingeladen. Wir haben gesagt, wenn Sie uns nicht einladen wollen, dann laden wir Sie zu uns ein. Und wir haben einen historischen Gottesdienst veranstaltet, wo mehrere hundert Leute von diesem Kirchentag, unsere Freunde, uns besucht haben. Und das ist ja eine DVD von diesem historischen Gottesdienst mit der anschließenden Podiumsdiskussion mit dem jüdisch-messianischen Gelehrten aus England, Richard Harry. Also das ist ganz wertvolle Sache. Dann gibt es noch ein DVD. Ich weiß nicht, ob Sie meine Sendungen im ERF kennen, die Bibel aus jüdischer Sicht. Also das sind diese Dinge, das sind die unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Glaube und Werke oder warum musste der Messias sterben. Das sind die DVDs. Dann gibt es ein erstes Buch von mir, das heißt Den Juden zuerst. Das ist eine 2000-jährige Kirchengeschichte. Die Geschichte zwischen dem Volk Israel und Christen mit allen negativen und positiven Seiten. Das schwierigste Kapitel für mich war Luther und Juden. Ich hoffe, Sie verstehen, warum. Ich habe es versucht, das so objektiv wie möglich zu schreiben. Aber das ist ein theologisches Buch mit vielen Fußnoten und so weiter. Möchte voraussagen, damit Sie nicht enttäuscht werden. Und das letzte Buch von mir, Hilfe Jesus, ich bin Jude. Hat das jemand gelesen von euch? Sie haben es gelesen. Ja, was sagen Sie dazu? Langweilig?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Es hat mich schon sehr bewegt und getroffen.
Okay.
Ja. Also weil ich vieles nicht wusste.
Also es lohnt sich zu lesen, nicht nur für die Juden. Ne? Okay, gut, alles klar. Gut, und das Letzte, wenn nach diesem Gottesdienst einer oder der andere sagt, mir ist es wichtig, was diese Menschen tun, möchte ich gerne informiert werden. Da liegt eine Liste auf meinem Tisch und da gibt es unterschiedliche Optionen. Alles ist kostenlos. Können Sie gerne Ihre Adressen und Namen eintragen, bekommen Sie Info von uns nach Hause zugeschickt. Werbung Schluss. Sind Sie erleichtert? Werbung Schluss. Wir kommen jetzt zum Thema. Wir sind beim Frieden. Frieden zwischen Juden, Christen, Araber, Flüchtlingen, Moslems und so weiter und so fort. Ich werde zuerst darüber reden, was nicht Frieden ist. Dann sprechen wir über unsere Identität in Christus. Und schließlich definieren wir, was Friede überhaupt ist. Gefällt euch diesen Fahrplan?
Ja.
Wir versuchen in eine halbe Stunde das zu schaffen. Ich möchte gerne etwas über die Zeichen der Zeit sprechen. Die letzten Statistiken sprechen darüber, dass in Europa einen wachsenden Antisemitismus ist. Man braucht nicht viele Zeitschriften zu lesen, um das zu spüren. Das sieht man und das spürt man. Verbale und physische Attacken auf Juden in Frankreich, Deutschland, mehr als 100 antisemitische Angriffe, Friedhofs- und Synagogenschändungen. Schweden, Ungarn, Ukraine, Deutschland. Die weltweite jüdische Gemeinde erlebt eine Hasswelle von der Seite des radikalen Islams. Die Frage ist, welche Rolle spielen Christen in diesem Konflikt? Vor etlichen Jahren trafen sich in Rom 48 katholische und muslimische Theologen, Gelehrten, zur Diskussion eines Dokuments, der von 138 muslimischen Gelehrten entworfen wurde. Also die Moslems haben das entworfen, die Christen sollen das auswerten und bejahen. Das Dokument mit dem Titel, darf man die nächste Folie? Ein gemeinsames Wort zwischen euch und uns. Dieses Dokument gilt als Versuch eines gemeinsamen, also ein Versuch für eine gemeinsame Basis für die zwei Religionen, um, jetzt passen Sie gut auf, um den Frieden in der Welt zu bringen. Jetzt sind wir gerade bei unserem Thema. Ja? Wo kommt diesen Titel überhaupt, dieses Wort? Ja? Diesen Vorschlag gründet sich auf einen Vers aus dem Koran. Vergeben Sie mir, dass ich in einem christlichen Gottesdienst Koran zitiere, aber ich muss es tun. Bitte die nächste Folie. Koran, Sure 3, Vers 64. Sagt, ihr Menschen der Schrift, kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch. Schön, nicht wahr? Ja, gute Einladung, ein gemeinsames Wort. Vier christliche Gelehrte aus Yale-Universität schrieben eine positive Antwort zu diesem Aufruf und inzwischen haben schon 300 bekannte christliche Leiter in der ganzen Welt diesen Dokument unterschrieben. Ich weiß nicht, ob diese Christen aus reiner Naivität oder einfach aus Täuschung heraus die letzten Worte aus diesem Vers nicht verstanden haben. Sie waren nicht hier eingebracht, aber es lohnte sich einfach in den Koran reinzuschauen. Jetzt möchte ich euch den ganzen Vers präsentieren. Bitte noch einmal drücken. Ich lese von Anfang an. Kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch, dass wir Allah alleine dienen und keinen ihm gleichstellen. Und dass wir nicht uns selbst anstatt Allah zu Herren machen. Wie gefällt es euch? Ich möchte zwei Kommentare zu diesem Vers geben. Der Kommentar Nummer 1. Ein positiver Kommentar und ein negativer Kommentar. Der positive liegt daran, dass der Allah ist nicht der Satan. Viele Christen denken, dass Allah ist der Satan. Das ist ja nicht der Fall. Wenn Sie mit den Menschen von muslimischem Hintergrund reden, die an Jesus glauben, sie haben ihre Bibel auf Arabisch. Und in der arabischen Bild steht das Wort Allah für Gott. Allah ist einfach Gott. Also machen Sie sich nichts vor. Allah ist einfach Gott, das ist das Wort für Gott. Dasselbe Wort, aber ganz anderes Gottesbild. Das müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir über Islam schon reden. Ja? Das ist ja eine. Das zweite, nur ein oberflächliches Bild. Ein oberflächlichen Blick auf diesen Bild reicht es, um zu begreifen, dass diesen Vers die Identität unseres Gottes verleugnet. Ja. Nicht wahr?
Ja.
So. Und jetzt bin ich bei meinem Thema, und das ist ja meine These für heute, andersrum. Der Friede zwischen allen Menschen, ob sie Juden, ob sie ehemalige Muslime sind, Araber, Deutsche, der Friede zwischen uns hat etwas mit unserer eigenen Identität zu tun. Und die Frage ist die, worauf gründen wir unsere Identität? Jetzt möchte ich euch gerne einen Vers zeigen in der Bibel, Sprüche 16, Vers 7. Ein genialer Vers, das hat mir sehr gefallen, als ich zum ersten Mal vom Herrn darauf aufmerksam gemacht wurde. Wenn der Herr mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Bei diesem Vers gibt es etwas ganz typisch Jüdisches und nicht Westeuropäisches. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben oder nicht. Es geht um deinen Tun. Ja. Wissen Sie, welche Rolle spielen die Werke im Judentum? Also es geht nicht um dein Glauben, es geht nicht um deine intellektuelle Überlegenheit, um Meditieren, Beten und noch um etwas, das sind die durchaus wichtige Sachen. Aber es geht um deinen Tun. Wie sieht dein Leben praktisch aus? Wenn der Herr mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Die Schrift sagt uns ganz klar, dass die Versöhnung und die Beziehungen zwischen den Menschen mit dem Wandeln vor Gott zu tun haben. Jetzt möchte ich gerne fragen, was bedeutet aber vor Gott wandeln? Eine Fußnote. Es gibt ein hebräisches Wort, ein ganz modernes Wort, ein Verb, das heißt lalechet. Sie lernen Hebräisch, manche von euch, manche wissen das. Lalechet hat einfach, bedeutet einfach gehen. Aus diesem Wort, daraus gibt es ein Substantiv, das heißt halacha. Hat jemand von euch das Wort gehört? Also wenn nicht, lernen Sie bitte dieses Wort, das ist ja wichtig für uns heute, ja. Halacha bedeutet gehen, wandeln. Es ist ein Fachbegriff für die Regeln, die das Leben innerhalb einer gläubigen Gemeinschaft bestimmen. Haben Sie eine Gemeindesatzung? Das ist ja ungefähr, kann man ungefähr damit vergleichen, aber das ist ja nicht das, das ist etwas viel, viel mehr. Im Grunde genommen, das ist ein Gegenteil zu dem abendländischen intellektuellen Christentum, das auf Dogmen aufgebaut ist. Im Judentum gibt es keine Dogmen, nur eine einzige. Gott ist einer. Amen. Schluss. Der Begriff Wandeln auf Hebräisch steht über 200 Mal, das ist schon ziemlich viel, in der hebräischen Bibel, aber auch sehr viel im Neuen Testament. Das ist immer noch meine große Fußnote. Ich erkläre. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel aus dem Alten Testament, da steht geschrieben, und Noah wandelte mit Gott. Das kennen Sie. Was bedeutet das? Heißt das, dass Noah mit Gott auf einem Touristikpfad wandelte? Nein. Was heißt das? Das heißt, dass Noah sein Vertrauen zu Gott in einem bestimmten Lebensstil zum Ausdruck brachte. Mit anderen Worten, er lebte nach einer Halacha. Also das Wort Halacha hat mit Allah nichts zu tun. Das klingt nur so. Das ist sogenannten Homophonen. Ja, aber das ist ja nicht das. Halacha hat etwas mit Tun zu tun. Mit den Regeln, mit den Werken. Jesus sagte, ich bin der Weg. Seine ersten Nachfolger haben sich genannt Anshei HaDerech. Nicht Christen. Das Wort Christen kam zuerst in Antiochien. Wissen Sie, was Anshei HaDerech bedeutet? Die Menschen des Weges. So haben sich seine ersten Nachfolger genannt. Ja. Das bedeutet, dass ihr Wandeln mit der sogenannten Halacha, mit den bestimmten Werken, Regeln verbunden wurden. Auf einem Weg bleibt man nicht stehen. Man geht. Das heißt, man lebt nach einem bestimmten Lebensstandard und tut bestimmte Werke. Leider haben wir Christen in Europa verlernt, dass der Glaube ohne Werke, das kennen Sie, ja? Das kennen Sie aus Jakobus. Ja, manche Leute spielen den Jakobus gegen den Paulus aus, aber das ist ja eine ganz falsche Interpretation. Jetzt zurück zum Frieden. Die nächste Folie bitte. Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 27. Jesus sagt, zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Jetzt möchte ich euch aufgrund diesen Vers einen Satz sagen. Sie können alles vergessen, was ich heute predige. Den Satz bitte speichern Sie. Ohne eine tiefe innere Verbundenheit mit Jesus ist jeder Gedanke an Frieden unrealistisch. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Ohne eine tiefere innere Verbundenheit mit Jesus ist jeder Gedanke an Frieden unrealistisch. Das müssen wir begreifen. Bevor wir über diese, jetzt kommt die Weihnachtszeit, viele reden über Frieden und schön und alles gut. Ja, wir haben eine große Freude, dass wir hunderte, tausende Flüchtlinge in unserem Land bald bekommen, dank dem türkischen Ministerpräsident und so weiter, möchte ich nichts prophezeien von dieser Bühne. Aber ich sage Ihnen, dass wir in der Zukunft den großen Herausforderungen sehen können. Und wie die Christen auf diese Herausforderungen reagieren, hat etwas mit unserem geistlichen Basis zu tun, was wir in unserem Leben haben. Ich bin mir bewusst, wenn ich mit solcher Botschaft in die Welt gehe, muss ich selbstverständlich mit einer Frage rechnen. Wenn Jesus der Messias ist, wo bleibt die Weltfriede? Wenn ich in Israel unterwegs bin, wenn ich dort mit den jüdischen Menschen spreche, egal ob sie säkular oder orthodox sind, dann höre ich immer wieder diese Frage. Weil in jüdische Vorstellung ist, wenn der Messias kommt, dann bringt er die Weltfriede. Ich persönlich als Jude habe meinen Frieden vor 25 Jahren mit Jesus gefunden. Und ich gehe seit dieser Zeit seine Fußstapfen nach und er hat mich noch nie enttäuscht. Aber bevor wir auf diese Frage antworten, müssen wir den Frieden definieren. Was ist Frieden? Jetzt möchte ich euch ein bisschen enttäuschen, vergeben Sie mich. Leben wir heute in einem alten griechischen Kontext. Die Bibel ist in einem hebräisch-jüdischen Kontext geschrieben. Und deswegen verstehen wir viele Dinge in diesem Buch nicht oder wir verstehen wir einfach falsch. Unser hellenistischer Verstand ist geprägt von einer Definition, dass Frieden einfach eine Abwesenheit von Krieg ist. Und nichts einfach. Das haben uns alte Griechen, das ist mitgebracht und das denken wir heute. Ja. Nicht so in einem hebräisch-biblischen Kontext. Shalom Gottes heißt Ruhe, Sicherheit, Wohlergehen, Gesundheit, Zufriedenheit, Integrität. Das ist ja alles gepackt in diesem kleinen Wort. Shalom. Wenn Sie in Israel sind, dann hören Sie wahrscheinlich 100 Mal pro Tag, dass die Leute einander Shalom sagen. Und das ist ja nicht ungefähr das so, dass wir auf die Straßen einander grüßen, wenn wir sagen, hallo, der grüßt dich, oder bei uns im Schwabenland, grüß Gott. Ich habe heute Morgen jemanden mit grüß Gott begrüßt. Und auf jeden Fall, Shalom, das ist kein oberflächlicher Gruß. Shalom, das ist ein Segen. Was hat der auferstandene Herr gesagt, wenn er zum ersten Mal zu seinen Jüngern gekommen war? Was waren seine Worte? Friede sei mit euch. Und ich gehe davon aus, dass Jesus nicht Deutsch gesprochen hat. Shalom Alechem. Er hat sie zuerst gesegnet mit diesem Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Das Neue Testament zeigt uns, dass Frieden vor allem die Wiederherstellung des durch die Sünde gestörten Verhältnisses zu Gott durch Jesus Christus ist. Das ist Frieden. Aus jüdischer Sicht ist Frieden das Ergebnis von Gehorsamkeit gegen Gott. Das bedeutet aber, dass der Friede nicht zu denen kommt, die den Messias ablehnen. Das ist der Schlüssel zum Frieden. Sondern nur zu denen, die ihn freudig annehmen. Shalom meint keinen selbstzufriedenen falschen Frieden, der das Leiden ignoriert, sondern einen von Mitgefühl getragenen Frieden, der sich danach sehnt, dass Gottes Shalom mit jedem Menschen ist. Mit jedem Menschen. Und der Werke tut, jetzt bin ich wieder beim Werken, und der Werke tut, die diesen Frieden herbeiführen. Jetzt nochmal zum Anfang. Ist Frieden eine Illusion oder sagt das Wort Gottes, dass der endgültige Friede kommt? Ich habe ein ganz wichtiges Wort gefunden beim Prophet Micha. Das ist die nächste Folie, bitte. Micha Kapitel 5, Verse 1 und 3 und 4. Ich lese es kurz und ich erkläre ein bisschen das, warum ich etwas unterstreicht habe. So spricht Gott durch diesen Propheten. Und du, Bethlehem Ephrata. Wissen Sie, was Bethlehem ist? Ach, das bedeutet Haus des Brotes. Das, dort wurde Jesus geboren und noch, wer noch? König David, auch dort geboren wurde. Aber gut, dass Sie die Übersetzung wissen. Jetzt möchte ich euch noch eine Frage stellen. Wie würde das, das Ort oder die Stadt heißen, wenn Jesus nicht in Israel, sondern in Deutschland geboren wäre? Brothausen. Richtig, Brothausen. Gut, das habe ich erwartet. Schön, schön, wunderbar. Also, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Das ist sehr wichtig, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also der Messias war immer da. Das ist nicht so, dass Jesus geboren wurde. Manche Ideen von den Theologen und so, der Messias war immer prädestiniert in diesem Universum. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hohe des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und jetzt kommt das Wichtigste. Und er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein. Das ist ja unmissverständlich ein Hinweis auf den Messias, auf Christus. Der Prophet Jeremia wird später einen Begriff einführen, Adonai Tzidkenu, das heißt auf Hebräisch, der Herr unserer Gerechtigkeit. Zur Zeit Jesu, im ersten Jahrhundert, wurde diesen Titel zum Selbstnamen des Messias. Wenn die Leute gesagt haben, Adonai Tzidkenu, man dachte gleich an den Messias, der Herr unserer Gerechtigkeit. Und er, der Herr unserer Friede. Ja, der endgültige Friede liegt in der Zukunft. Wenn Jesus zurückkommt, wird jede Feindseligkeit in ihr Ende finden. Die Frage ist die, wo manifestiert sich der Friede in der Zwischenzeit?
In den Herzen Gläubigen.
Richtig, richtig. Aber nicht nur in den Herzen, meine Lieben. In dem Leben seiner Nachfolger. In dem Leben seiner Nachfolger. Wissen Sie, wenn ein fremder Mensch in eure Gemeinde heute kommt, und ich gehe davon aus und ich bete dafür, dass die fremden Menschen ab und zu in diese Gemeinde doch kommen, er kann nicht in unseren Herzen hineinsehen. Er kann das nicht telepathieren. Ja, verstehen Sie? Er sieht die Werke, deswegen die Werke sind sehr, sehr wichtig. Ja, genau, die sind greifbar. Und deswegen, das ist ja wichtig, wie sie mit den Menschen handeln. Tag an, Tag aus, unsere Werke. Wir können schon heute Vorgeschmack von diesem Frieden erleben. Die Schwester hat mir heute erzählt über die Gottesdienste, die in Israel, in Nacharia, ja ist es, gefeiert werden zusammen mit den Arabern, die an Jesus glauben, und mit den Juden. Dasselbe machen wir auch in Deutschland. Und das ist ein Zeichen der zukünftigen Friede, der Jesus uns schenkt. Jetzt noch eine Frage. Viele Menschen, mit denen ich über den Glauben an Jesus spreche, nicht nur Juden, auch Deutsche, haben Angst, wenn sie Jesus radikal nachfolgen, dann verlieren sie ihre eigene Identität. Ja und nein. Ja und nein. Ich möchte gerne jetzt was vielleicht das definieren. Was passiert mit unserer Identität, wenn wir eine Entscheidung treffen, Jesus radikal nachzufolgen? Bitte die nächste Folie. Philippa, den Brief Philippa, Kapitel 4, Vers 7. Und der Shalom Gottes, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, das ist unsere Identität, unsere Herzen und unsere Gedanken, in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Passen Sie auf, in unserem irdischen Leben, in unserem Zusammensein, in der Gemeinde, bleiben wir immer noch Deutsche, Russen, Juden, Araber und so weiter. Und das ist wichtig so, dass wir unsere Identität bewahren, nationale Identität. Aber in Jesus haben wir das höchste geistliche Identität. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Glauben, an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Bnei Elohim, Gottes Kinder. Wir gehören zu ihm. Das ist unsere wichtigste Identität. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit stand ich mit einem Büchertisch in Stuttgart auf die Hauptstraße, auf die Königstraße und habe die Literatur und die Traktate an die Menschen verteilt. Und da plötzlich kam ein riesig, so großen Mann, wie ein riesigen Schrank orientalischer Herkunft auf mich zu. Er näherte sich zu, war gar nicht freundlich und hat mich gefragt, warum ich hier stehe. Ich habe gesagt, ich bin jüdisch, das hat ihn gar nicht erfreut. Und ich habe gesagt, ich stehe hier für Jesus. Das war auch keine gute Nachricht für ihn. Und dann sagte er mir, ich bin ein Palästinenser. Und ich habe automatisch zwei Schritte nach hinten gemacht. Und er war wirklich so bedrohlich, sah bedrohlich aus. Und dann sagte er mir, ja, sei ruhig, ich habe dieses Mal keinen Sprenggürtel dabei. Hat er mir gesagt, ja. Das war sein Witz. Und dann hat er mit mir eine Diskussion gehabt. Und ich habe schon seit vielen Jahren einen ganz dicken Freund, einen ehemaligen Moslem, einen Araber aus Damaskus, der zum Glauben an Jesus gekommen war. Und ich glaube, ich schreibe in meinem Buch diese Geschichte auch. Er leitet jetzt eine arabisch-christliche Gemeinde. Und ich habe einen Zettel geschrieben über unsere Freundschaft. Und der Mann, der Palästinenser, der mir gegenüber stand, hat mir gefragt, bist du so naiv, glaubst du, es gibt auf dieser Erde einen Platz, wo die Juden und Araber friedlich leben können? Ich habe ihm gesagt, ja, lies mal bitte das. Er hat das mitgenommen, ging 5 Schritte weiter, saß auf einer Bank und las den ganzen Text. Dann kam er auf mich zu und hat gesagt, wenn das wirklich die Wahrheit ist und ich möchte gerne die Fakten prüfen, dass es die Wahrheit ist, dann möchte ich auch an diesen Gott glauben, der sowas schafft. Ich bete für diesen Mann. Ich bete für diesen Mann. Ich habe ihn seit dieser Zeit nicht getroffen, aber ich weiß, Gott kennt sein Herz und er weiß, wo er steht. Ich habe den Zettel übrigens auch auf dem Tisch. Nehmen Sie das bitte mit, wenn Sie arabische oder muslimische Freunde haben oder Bekannte, geben Sie das ihnen weiter, das zum Lesen. Gott verändert uns, dass wir eins werden. Noch eine Bibelstelle, die letzte Bibelstelle für heute. Das ist ja Epheser. Ich glaube, das haben wir. Ach so, das ist ja mein Freund. Er heißt Adnan al-Massouf. Er ist ein Syrer. Sein Vater war ein großer Militärtier in Damaskus, ein Judenhasser. Der Adnan wurde in diesem Hass erzogen. Als er nach Deutschland als Entwicklungsingenieur kam, hat er von einem Christen das Neue Testament auf Arabisch bekommen. Es lohnt sich, die Neue Testamente weiterzugeben. Und er hat es gelesen in seiner Wohnung und er kam zum Glauben. Er ging auf die Knie und sein Bekehrungsgebet, sein Übergabegebet, dass wir das nennen, hat ihn total erschrocken. Er war einfach aus dem Häuschen. Der Mann hat nicht gesagt, Jesus, nimm mein Leben. Er hat nicht gesagt, ich bekenne meine Sünden. Seine ersten Worte waren, Herr, segne das Volk Israel. Das kann nur der Herr tun. Das kann nur der Herr tun, diesem Mann diese Worte in seinen Mund hineinlegen. Also, bitte die nächste Folie. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Shalom, Jesus, Yeshua. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Einen kleinen Zwischentest. Wer sind die beiden in diesem Zusammenhang? Also Juden und Nichtjuden ist die richtige Antwort. Ich möchte nichts anderes hören. Ich habe gerne.
Juden und die Heiden. Und Heiden, also die ursprünglichen Heiden, sind ja alle, die Nichtjuden sind.
Ja.
Und dazu gehören die Moslems, die Christen und so weiter.
Vollkommen klar. Ich verwende das Wort Heiden nicht. Ich mag das nicht. Ja, wissen Sie warum? Ich kann euch nicht als Heiden bezeichnen. Entschuldigung, Sie sind für mich keine Heiden.
Wir waren.
Absolut, ja. Aber Sie sind für mich, liebe Geschwister in Jesus, aber Sie sind einfach nicht Juden. Und so. Der Test habe ich einfach eingeführt, weil ich vor einigen Wochen in einer großen Kirchengemeinde, also in einer evangelischen Kirche, über dieses Thema gepredigt habe. Und nach der Predigt kam ein Ältester nach vorne, ein Kirchenrat, und hat gesagt: Anatoli, danke, dass du uns aufgeklärt hast. Wir haben immer gedacht, dass die beide, das ist das Gemeindepfarrer und der Vorstand. Ja, genau. Der hat natürlich einen Witz gemacht, aber ich wollte kurz einen Test einführen. Ja. Schauen Sie mal her. Ich habe hier zwei Verse unten einfach aufgeschrieben. Das wird eine Hausaufgabe für euch sein. Lesen Sie das zu Hause. In Epheser 5 geht es um eine Einheit zwischen Mann und Frau. In Johannes 17, das ist das hohe priesterliche Gebet von Jesus, geht es um eine Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Und jetzt passen Sie auf, es gibt im griechischen Urtext, wir haben diese Briefe alle auf Griechisch, einen bemerkenswerten Zusammenhang. An allen diesen drei Bibelstellen, Epheser 2, Epheser 5, Johannes 17, was die Einheit betrifft, wird einen und denselben griechisches Wort eis verwendet. Für mich bedeutet das Folgendes. Der Frieden, die Beziehungen zwischen uns, Juden und Nichtjuden, in Jesus, müssen so tief sein, wie die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wie die Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Das ist ja meine These heute. Und jetzt bitte das letzte Bild. Und das hat auch etwas mit deiner Geschichte zu tun. Das ist schön, dass wir hier die israelischen Soldaten sehen. Normalerweise sehen wir israelische Soldaten in den Medien auf ganz anderen Bildern, mit einem ganz anderen Zusammenhang. Die bösen Okkupanten und die armen Palästinenser. Ja, das ist ja ein bisschen anderes Bild. Aber das Bild hat eine Geschichte. Der Mann, der mich zum Glauben geführt hat, ist auch ein Jude und ein Israeli. Er diente in die israelische Armee, als Israel noch die Kontrolle über die Gazastreifen hatte. Seine Truppe musste einen ganz gefährlichen Auftrag in Gaza nachts erfüllen. Sie schlichen in der Dunkelheit durch die schmale Gässchen von Gaza. Jede Minute konnte ein Terrorist auf sie schießen. Und dann kamen sie auf einen Hof, und im Hof stand ein Minibus. Sie wollten den Bus auf den Sprengstoff untersuchen, und plötzlich öffnete sich die Tür vom Haus, das ist ja 2-3 Uhr nachts, und ein Mann kam aus dem Haus zum Bus. Mein Freund, er heißt Albert, die ganze Truppe sagte, der Albert soll den Bus auf Sprengstoff jetzt untersuchen, er hat einen großen Glauben. Der Albert ging zum Bus und dann sah er diesen Mann, der aus dem Hause zum Bus kam. Und dann Albert sagte, halt, was machst du nachts hier? Und der Mann sagte ganz ruhig, ich bin der Pastor einer arabisch-christlichen Gemeinde. Ich habe eine Menge Neue Testamente auf Arabisch jetzt geschmuggelt und ich möchte gerne das aus dem Bus ins Haus ausladen, weil tagsüber kann ich das nicht tun, sonst werde ich verhaftet. Albert wollte prüfen, ob der Mann wirklich die Wahrheit sagt. Und er fragte ihn, glaubst du, dass Jesus der Herr ist? Der Mann sagte, ja, glaube ich. Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben und auferstanden ist? Und der Mann sagte, ja. Und dann stellte Albert seine Waffe an die Seite und umarmte diesen Mann. Und sagte, wie schön ist es, dich hier nachts in Gaza zu treffen. Und die ganze Truppe hatte solche Augen. Sie haben nie in ihrem Leben erlebt, dass ein Israeli einen Palästinenser nachts in Gaza umarmt. Geben Sie zu, das ist ja mehr als ein ungewöhnliches Bild. Ja. Die letzte Folie bitte. Die Liebe Jesu Die Vergebung, die wir in seinem Tod und in seiner Auferstehung erfahren und die Versöhnung mit unserem himmlischen Vater, das ist die Antwort auf alle Probleme im Nahen Osten, aber auch überall auf dieser Welt. Jesus ist unser Friede. Amen. Amen. Amen.